Hallo und willkommen im Equal Care Podcast für alle Eltern, die Gleichberechtigung im Familienalltag leben und als Team gemeinsam wachsen wollen, verbunden und gleichberechtigt. Ich bin Hannah Drexler, Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin, Coachin und Mama von 3 Kindern. Mein Mann und ich leben seit Beginn unserer Elternschaft ein 50-50-Modell und daher weiß ich auch ganz persönlich, Gleichberechtigung ist möglich, aber sie passiert nicht von allein. Hier bekommst du Impulse und praktische Tipps, um Care-Arbeit fair zu verteilen, Rollenbilder zu hinterfragen und neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein zu gewinnen. Schön, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute erscheint wieder ein Gespräch. Und zwar habe ich mit Ronja Ebeling über Equal Care im echten Leben gesprochen. Also wirklich über die gelebte Realität, denn Ronja ist seit 7 Monaten Mutter. Sie ist selbstständig als Journalistin, Podcasterin und Beraterin, spezialisiert auf die Interessen und Bedürfnisse der Generation Z. Sie ist beruflich deswegen sehr viel unterwegs und ihr Mann hat den Großteil der Elternzeit übernommen oder kümmert sich im ersten Lebensjahr vornehmlich um die Care-Arbeit. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie sie sich Elternschaft vorgestellt haben gemeinsam, was davon aufgegangen ist, wo die Realität dann aber doch vielleicht auch ganz anders aussah. Es geht auch um das Mutterbild und Mutterschaft jenseits von patriarchalen Idealen, die ja Equal-Care-Vorstellungen eigentlich ziemlich entgegenstehen und ja das teilweise schwer machen können. Es geht um ambivalente Gefühle rund um das Elternsein, aber auch darum, wie Elternschaft so gestaltet werden kann, dass beide Elternteile sich nicht verlieren. Also ja, wirklich eine ehrliche und sehr ermutigende Folge für alle, die sich auch dafür interessieren, wie das eben konkret zu Beginn der Elternschaft oder mit sehr kleinem Kind aussehen kann. Passt irgendwie auch ganz gut zu der Folge vorher, in der ich ja mit meinem Mann über unsere Erfahrungen gesprochen habe. Das sind so zwei Perspektiven, vielleicht eine Perspektive ganz am Anfang und eine jetzt so mittendrin im Equal Care Leben. Also viel Freude beim Zuhören und bevor es losgeht, möchte ich noch einmal auf meinen wöchentlichen Newsletter hinweisen. Vielleicht weißt du das gar nicht, dass ich jede Woche einen Newsletter schreibe, in dem ich Gedanken und konkrete Impulse zu Equal Care und der feministischen Perspektive auf Elternschaft teile. Über die Shownotes kannst du dich sehr gerne dafür eintragen. Wie gesagt, es gibt dann diese Impulse, es gibt Hinweise auf meine Angebote, aber auch andere Angebote oder Themen wie jetzt den im Februar anstehenden Equal Care Day. Da gibt es ja bundesweit verschiedenste Veranstaltungen. In Hamburg findet zum Beispiel eine am 22. Februar statt im Museum der Arbeit, passend zu der da gerade stattfindenden Ausstellung rund um Care-Arbeit. Und ich werde selbstverständlich auch dabei sein. Genau, wenn dich sowas interessiert, trag dich für den Newsletter ein. Und jetzt viel Freude mit der Folge. Ja, willkommen, liebe Ronja. Schön, dass du heute im Podcast bist.
Hallo, liebe Hannah. Dankeschön für die Einladung.
Ich freue mich total, dass wir mal wieder so eine Erfahrungsfolge machen kann. Und du bist in einer Umbruch-Lebenssituation seit ein paar Monaten. Ihr oder du und dein Mann oder Freund, ich weiß gar nicht genau, seid Eltern geworden. Du bist seit 7 Monaten Mutter. Und genau, wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie Equal Care so in eurem Alltag aussieht und wie es dazu kam. Und da würde mich als erstes interessieren, um auch alle so ein bisschen abzuholen, wie eigentlich eure Lebens- und Arbeitssituation vor der Geburt eures Kindes so aussah. Und dann kannst du vielleicht einmal auch schildern, wie ist sie denn jetzt gerade? Und danach gucken wir uns dann all das dazwischen an.
Ja, also genau, mein Mann ist festangestellt und also beim großen Konzern und hatte auch, also ist das schon sehr lange bei dem Unternehmen unbefristet angestellt und ich bin selbstständig. Das heißt, ich habe durchaus mehr berufliches Risiko und mein Mann arbeitet normalerweise 35 oder 36 Stunden die Woche und ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen weniger. Es ist bei mir immer so phasenweise, dass ich halt sehr viel arbeite, aber im Durchschnitt würde ich sagen vielleicht so 30 Stunden. Mhm. Und genau, wir haben jetzt seit 7 Monaten ein Kind zusammen, wir sind verheiratet und jetzt aktuell ist mein Mann in Elternzeit. Bis Februar noch. Dann starten wir mit der Tagesmutter.
Okay, und dann ist euer Kind so 9 Monate. Ne? Wir sind jetzt ungefähr wir sind jetzt kurz vor Weihnachten im Dezember für alle, die das hören.
Die jetzt gerade rechnen.
Genau. Und wann habt ihr angefangen, euch mit diesem Gedanken über Equal Care und eure Elternzeit zu beschäftigen. Ich nehme an, gerade als Selbstständige hat dich das wahrscheinlich früh beschäftigt, ne?
Genau, also ich hatte schon immer einen unsicheren Kinderwunsch, also dass ich mir durchaus auch ein Leben ohne Kinder sehr gut hätte vorstellen können und mein Partner eben genauso. Für uns war jetzt ein Kind nicht in dem Sinne das Nonplusultra, was wir haben müssen, um ein erfülltes Leben zu haben, weil wir beide einfach auch sehr happy mit den anderen Bereichen in unserem Leben sind und wir ziehen sehr viel Energie eben auch aus unseren Hobbys, aus unseren Jobs, aus neuen Erfahrungen, die wir irgendwo machen und das bereitet uns super viel Freude und das wird dann nachher natürlich mit Kind natürlich auch so ein bisschen zur Challenge, diese Bereiche auch noch ausleben zu können. Und wir haben uns dann aber halt, ja doch die letzten Jahre, wir sind schon sehr lange zusammen, immer mal wieder über Kinder unterhalten und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn wir ein Kind bekommen, dann im Idealfall, bevor ich 30 bin, weil das einfach ein mentaler, aber auch körperlicher Kraftakt ist, gerade auch die Schwangerschaft. Ich habe dir eben schon im Off erzählt, dass wir im 5. Stock ohne Aufzug wohnen. Und das heißt, da gehört auch irgendwie eine körperliche Fitness dazu, ne? Und genau, also wollte ich dieses Kind, bevor ich 30 bin. Und jetzt, und ich wollte, oder beziehungsweise ich habe halt von Anfang an gesagt, wenn wir ein Kind zusammen bekommen, dann bist du derjenige, der in Elternzeit geht, weil ich kann es mir nicht leisten, irgendwie ein paar Monate oder ein ganzes Jahr raus zu sein. Danach ist meine Selbstständigkeit futsch. Mhm. Und er hat einfach eine andere Sicherheit, dadurch, dass er in einem großen Unternehmen arbeitet, unbefristet angestellt ist und halt weiß, wenn er wiederkommt, dass sein Job noch da ist.
Mhm. Das heißt, dann habt ihr sowieso euren Deal geschlossen, sozusagen, wenn, dann machen wir es so. Und war das für ihn auch direkt in Ordnung oder was waren auch seine Überlegungen?
Also ich glaube, ich darf verraten, dass er schon so ein bisschen Bammel hatte, das mit seinem Chef zu besprechen. Denn das Unternehmen oder die Branche, in der er tätig ist, ist sehr männlich geprägt. Und auch da gehen die meisten Männer nur so 2 Monate in Elternzeit. Und er war da schon die Ausnahme. Und sein Chef hat auch gesagt im Vorgespräch, ja, so lange wird es jetzt raus sein, man muss den Bogen ja nicht direkt überspannen. Ne? Mhm. Und sowas hatte er tatsächlich schon erahnt, bevor er das Gespräch überhaupt gesucht hatte. Und deswegen hatte er so ein bisschen Bammel vor dem Gespräch. Ich glaube, also so, ne, man war jetzt nicht so ein Lieblingsgespräch, was er führen musste. Aber letztendlich ist er total froh, dass er das so gemacht hat. Was ihm, glaube ich, so ein bisschen schwer gefallen ist, wir hatten keine Vorbilder in dem Sinne. Das heißt, wir haben schon vereinzelt ein paar Eltern bei uns im Freundeskreis, aber da sind halt in allererster Linie die Frauen in Elternzeit gegangen und die Männer vielleicht so 1-2 Monate. Und ich habe halt immer gesagt, also schon vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft, mit wem kannst du dich denn identifizieren? Also vielleicht auch online oder in irgendwelchen Artikeln. Bei mir ist es in der Zeit total schwer gefallen, Vorbilder zu finden, also selbstständige Frauen, die irgendwie ihre Selbstständigkeit und Mutterschaft miteinander kombinieren und mit denen ich mich eben identifizieren konnte. Ich hatte irgendwie keine Vorbilder, oder zumindest waren diese Vorbilder nicht sichtbar in der breiten Öffentlichkeit, was einfach daran liegt, dass eine Mutterschaft für Selbstständige ein finanzielles Risiko birgt. Da wird man einfach weniger beauftragt. Und das finde ich super schade. Und deswegen ist es auch für mich immer so ein finanzielles oder so ein wirtschaftliches Risiko, darüber zu sprechen, was ich aber gerne eingehen möchte, um für andere sichtbarer zu werden oder um dieses Konzept für andere sichtbarer zu machen. Und weil ich auch einfach finde, dass Familien und Kinder nicht unsichtbar sein dürfen. Sie sind ja da.
Absolut, ja. Ja, und das ist ja, also ich finde, das könnte man auch, wenn jetzt beide angestellt wären, auch wenn sie auch angestellt wäre, ist es ja so, dass das Schwangersein und die Mutterschaft für alle diese Frauen ein wirtschaftlicher Nachteil sozusagen ist und zu oft Degradierung im Erwerbskontext führt. Und da könnte man also genauso argumentieren, es wäre gut, wenn die Väter den Großteil der Elternzeit nehmen und auch Frauen. Auch oft ist ja auch ein Altersunterschied, also so ganz klassisch betrachtet. Er ist ein paar Jahre älter als sie, hat also vielleicht sowieso dann irgendwie sozusagen so ein bisschen mehr Berufserfahrung und steht da vielleicht an einem anderen Punkt. Das heißt, auch da wäre es eigentlich schlau, sozusagen, dass sie dann nicht weiter Zeit verliert, sondern also wenn sie denn ihren Beruf mag und gerne weiter erwerbstätig in diesem Umfang sein will, ist das eigentlich immer ein Argument, finde ich, zu sagen, die Elternzeit irgendwie gleich zu verteilen oder sogar zugunsten sozusagen des Vaters im Sinne von mehr Care-Arbeit für den Vater, um Kompetenzen ganz stereotyper Art ja da auch sozusagen auszugleichen. Also sozusagen, ne, mehr Raum für die Frauen für die Erwerbsarbeit und mehr Raum für die Männer für die Care-Arbeit.
Man muss, glaube ich, auch fragen, wen macht dieses erste Elternjahr oder Babyjahr wohl am meisten Spaß? Weil mir hätte es überhaupt gar keinen Spaß gemacht, ein Jahr zu Hause zu bleiben, alleine. Ich war zwischendurch 2 Monate zu Hause oder beziehungsweise alleine und habe halt nebenbei noch gearbeitet und hatte das Baby, weil er 2 Monate im Job war, damit seine Kollegen während der Sommerferienzeit eben auch ihren Urlaub nehmen konnten. Das war so ein bisschen, ne, weil es da so einen kleinen Engpass gab. Und diese 2 Monate haben mich so ausgenockt, also sowohl mental als auch körperlich, weil da war das Baby gerade 3 beziehungsweise 4 Monate alt und wollte nur getragen werden und gleichzeitig eben noch meine Arbeit irgendwie aufrechtzuerhalten. Das war extrem anstrengend, hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht und ich bin so froh, dass ich nicht ein Jahr zu Hause bleiben musste oder bin, weil ich glaube, das hätte mir als Person einfach überhaupt mental gar nicht gut getan.
Und das muss man auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, für viele ist das ja auch eine schwere Entscheidung. Also gerade für Frauen ist es so schwer, sich zu erlauben, zu sagen, ich möchte das gar nicht, ne? Oder gar nicht so lange. Ich weiß natürlich auch von vielen, also ich glaube, vielen reicht auch einfach an sich die Elternzeit nicht. Und viele Paare würden sich einfach auch mehr Elternzeit wünschen, die sie unter beiden verteilen können. Ne? Weil es auch manchmal, ich kenne auch diese Diskussion unter Paaren, dass im Grunde Mütter das auch wiederum nicht abgeben wollen an die Väter. Also es gibt einfach alles. Ne? Also genau, total, das ist einfach eine total individuelle Situation, wo man sich der idealerweise erlaubt, wirklich ehrlich mit sich und miteinander zu sein. Ne? Und sozusagen, es wird auch viel zu viel so propagiert, meiner Meinung nach, dass man ja so ein neuer Mensch wird, wenn man Mutter wird oder Eltern wird. Und dann könnte ja alles anders sein. Und das verunsichert, glaube ich, viele Frauen, weil die dann denken, ja, ich werde das dann wollen, anstatt sozusagen auch wirklich von sich auszugehen, was sind bisherige Bedürfnisse nach, genau, Erwerbsarbeit, Engagement, Freiräume, Hobbys und so weiter. Ne? Also alles, was einen halt so auszeichnet, wofür möchte ich gerne Zeit und in welche Balance wollen wir das alles bringen. Da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle, sozusagen, genau, was wünsche ich mir und was ist dann möglich? Aber dieses, was wünsche ich mir, natürlich möglichst zuerst zu klären. Ja.
Genau, okay. Und das ist eben auch in Ordnung, ist das zu sagen und also sich auch selber einzugestehen. Ne? Da gehört ja vielleicht auch eine Scham dazu, die viele spüren in dem Moment. Ja. Total in Ordnung. Und für mich war im Prinzip schon immer klar, dass ich weniger eine Babymutter bin und mehr eine Kleinkindmutter. Ich finde Kleinkinder so cool, wenn man halt auch schon mehr mit denen machen kann, wenn man mehr mit denen ja irgendwie was beibringen kann und entdecken kann und sich vielleicht auch selber so ein bisschen challengen kann, ne, in Debatten. Ich habe ganz lange in der Kinderkochschule gearbeitet, mit Kleinkindern zusammen. Und ja, es ist auch anstrengend und ich hasse diese Hau- und Kneifphase. Das ist ätzend, ne? Aber insgesamt liebe ich diese Kleinkinderphase viel, viel mehr als die Babyphase, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da, also es ist körperlich und auch mental auf eine Art und Weise total anstrengend und gleichzeitig habe ich das Gefühl, mein Kopf wird nicht genug gefördert.
Ja, diese Balance halt zu kriegen. Genau. Das ist natürlich wieder der Vorteil von Selbstständigkeit. So hatte ich das ja auch dann auf jeden Fall beim dritten Kind und beim zweiten teilweise. Genau, dass man es einfach ja viel flexibler ja oft auch dann genau gestalten kann, wie viel man erwerbstätig ist. Das heißt, dein Mann hat in Summe 12 Monate Elternzeit genommen und du 2, also so hat es 9 Monate.
9 Monate genommen, genau. Und ich habe in dem Sinne keine Elternzeit genommen, dass ich Elterngeld bezogen habe, sondern ich habe einfach weitergearbeitet. Weil
okay, auch als du diese
Genau, wird dann ja sonst den Einkünften in der Selbstständigkeit gegengerechnet und das hatte halt irgendwie keinen Sinn gemacht und deswegen habe ich dann einfach beides gemacht, was super anstrengend war.
Ja, das glaube ich. Wie habt ihr an sich, also ihr habt ja dann genau diese Monate euch aufgeteilt, du hast dir hoffentlich eine Art Mutterschutz gewährt. Wie habt ihr das allein gemacht mit Wochenbett, Mutterschutz und da war er vermutlich von Anfang an aber da, ne?
Genau, er war von Anfang an da, was total gut war, aber als Selbstständige hat man keinen Anspruch auf Mutterschutz, was so ein bisschen der Super-GAU in Deutschland ist. Und ich habe ja einen Bürojob beziehungsweise einen Reise- und Veranstaltungsjob. Das heißt, ich bin super viel unterwegs, aber ich habe keinen körperlich anstrengenden Beruf, wie ihn zum Beispiel Handwerkerinnen haben. Und für Handwerkerinnen ist es halt eine totale Katastrophe, dass sie keinen Mutterschutzanspruch haben. Ne? Und ich habe einfach schon ja vorab, also Jahre vorher schon Geld zur Seite gelegt, weil ich wusste, wenn wir irgendwann mal in diese Situation kommen sollten, dann will ich einen Puffer haben. Deswegen habe ich sehr früh angefangen, für diese Situation zu sparen. Und ich habe bis zur 34. Woche bin ich gereist, habe ich Geschäftsreisen und Geschäftstermine wahrgenommen. Und dann habe ich nur noch in Hamburg gearbeitet, aber tatsächlich auch bis zur Geburt beziehungsweise bis ins Krankenhaus hinein. Was mir aber total gut tat. Also das hört sich für viele vielleicht erschreckend an, aber für mich war das gut, weil ich diesen Warteprozess hat mich einfach so genervt.
Ja, okay.
Was total Positives. Und es war eine freie Entscheidung, das muss man auch noch dazu sagen, weil ich hatte ja den finanziellen Puffer. Und 9 Tage nach der Geburt war ich tatsächlich auch schon wieder auf der Bühne hier in Hamburg. Aber auch das war eine freie Entscheidung und das war zusammen mit der Technikerkrankenkasse im Rahmen der OMR hier. Und das, aber da hat mich niemand so gedrängt und auch die Technikerkrankenkasse, liebe Grüße gehen raus, mit denen arbeite ich schon ganz lange zusammen. Die haben alle gesagt, Ronny, wenn du dich mental oder körperlich nicht danach fühlst, dann musst du das nicht machen. Und ich hatte aber so eine Sehnsucht nach der Geburt, wieder in gewohnten Gewässern zu schwimmen, weil es ist ja alles neu irgendwie, ne? Und gerade weil man so überfordert ist in dieser neuen Rolle und mit diesen neuen Aufgaben, tat das total gut, mal eine Stunde einfach wieder nur ich zu sein und das zu tun, was ich kann und dass mir eben auch gespiegelt wird, dass ich gerade etwas mache, was ich gut kann. Ne? Ja. Also mein Job in dem Sinne.
Ja.
Und aber das war total gemütlich, denn wir sind dann einfach zum Messegelände zusammenspaziert. Mein Mann und das Baby waren im Park direkt nebenan, gegenüber vom Messegelände hier in Hamburg. Und ich war eben 30 Minuten in der Messe drin und dann bin ich wieder rausgekommen. Also es war jetzt kein krasser Auftritt in dem Sinne, es waren wirklich nur 30 Minuten, aber ich habe total viel Energie in diesen 30 Minuten ja generieren können für mich. Das tat total gut, ja.
Ja, so also solche Erlebnisse kenne ich natürlich auch viele, nicht so kurz nach der Geburt, aber halt einfach im Laufe sozusagen, ne, der Babymonate, in denen wir uns auch ja genau Erwerbs- und Care-Arbeit beides irgendwie so 50-50 aufgeteilt haben, aber immer wieder abgewechselt haben, beim dritten Kind auf jeden Fall. Vorher haben wir das verschieden gemacht mit den Elternzeiten, aber da war das auch so fluide. Und deswegen finde ich das auch, ist das irgendwie interessant. Wie habt ihr da so eure Rollen und euren Alltag denn überhaupt gefunden? Wie würdest du es beschreiben? Hattet ihr so eine gespiegelte Erwartung sozusagen, ne? Dein Mann übernimmt den allergrößten Teil der Care-Arbeit, du die Erwerbsarbeit. Hattet ihr so ein 50-50-Gefühl? Wie habt ihr überhaupt dann angefangen, euren Alltag zu strukturieren sozusagen mit Kind und deiner Arbeit?
Also ich glaube, wir sind nach wie vor nicht bei komplett 50-50, dadurch, dass ich noch stille. Und ich finde, stillen, auch wenn ich abpumpe und er die Flasche gibt, ist es trotzdem eine Arbeit, die ich mache, weil es körperlich anstrengend ist. Und auch wenn ich mittlerweile alleine auf Geschäftsreise bin, muss ich nebenbei abpumpen. Und das ist einfach eine weitere Aufgabe, die ich irgendwie körperlich auch erledige. Und ich finde, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie viel Energie stillen auch raubt. Es gibt einem auch total viel Energie, was ich auch krass finde. Aber es ist ja trotzdem, du bist trotzdem die Haupternährerin fürs Kind, ne?
Ja.
Und dementsprechend macht mein Mann mehr im Haushalt. Also kochen nicht so, aber das war auch tatsächlich schon vorher so, dass ich halt gekocht habe und er halt alles drumherum gemacht hat. Also Abwasch, Wäsche, Putzen, Einkaufen und so weiter. Das sind seine To-Dos und das ist nach wie vor der Fall. Auch, dass er alles fürs Baby einkauft, außer Klamotten, die kaufe ich immer total gerne ein. Aber das ist halt auch eher so ein Hobby, wenn ich ihn irgendwie oder wenn wir feststellen, XY fehlt, wir brauchen eine neue Mütze, dann kümmert er sich auch. Aber an sich sage ich, Klamotten machen mir so viel Spaß, da bin ich diejenige, die über die Flohmärkte düst, weil ich da einfach Bock drauf habe. Aber ansonsten macht er die Windeleinkäufe. Ich weiß teilweise nicht, welche Windelgröße wir tatsächlich haben, weil ich nie Windeln kaufe, ne? Und dafür ist er auf jeden Fall verantwortlich. Deswegen, genau, wir sind noch nicht bei diesem 50-50, dadurch, dass ich stille und dass ich die Nächte mache und das einfach ein großer Anteil ist, den ich dadurch zusätzlich leiste, würde ich sagen. Und wie sind wir da hingekommen? Ich glaube, es war so Step by Step. Ich glaube, ich bin etwas schneller in die Mutterrolle reingekommen als eher in die Vaterrolle. Und jetzt kann man darüber streiten, ob das irgendwie was Intuitives ist oder eben auch durch das Stillen oder hormonell oder so weiter, ne? Ich glaube, es ist auch ganz oft eine Typsache oder eine Typfrage. Und er hat da ein bisschen länger gebraucht, um so die Berührungsängste oder es ist ja so ein wahnsinnig kleines, zerbrechliches Wesen, dass man irgendwie denkt, man zerquetscht das gleich, ne? Also um diese Ängste so ein bisschen abzubauen. Die hatte ich am Anfang tatsächlich auch, aber er hatte irgendwie noch so 2, 3 Wochen länger gebraucht. Aber eigentlich ab dem Moment, wo ich wirklich wieder gearbeitet habe und dann die 2 eben auch auf Geschäftsterminen mit dabei waren, war er in Charge und musste auch in Charge sein. Und das wusste er auch. Und dann hat das auch voll gut funktioniert. Ich glaube, wir waren so 6 oder 8 Wochen später nach der Geburt das erste Mal in Frankfurt zusammen, hatten dann einen Tagestermin in Berlin. Und sind also auch von Anfang an im Zug unterwegs gewesen und haben uns Autotouren zugetraut, wo ich so im Nachhinein denke, wow, das war eigentlich auch heftig, aber es hat funktioniert. Und ich glaube, teilweise hat uns auch diese Naivität so ein bisschen gerettet, dass wir Sachen halt einfach gemacht haben. Genau. Und was, glaube ich, ihm auch sehr viel Rückhalt gegeben hat, war, dass wir das positiv gespiegelt bekommen haben. Also immer, wenn wir auf Events waren und Leute ihn gesehen haben und wir dann eben unsere Rollenaufteilung erklärt haben, fanden sie es total toll, gerade auch die Älteren, und haben gesagt, oh, das war bei uns damals gar nicht so möglich. Und das hat ihm auch total viel Selbstvertrauen gegeben, wodurch er dann noch mehr in diese Rolle gewachsen ist. Aber wenn du uns jetzt nach dem Alltag fragst, jetzt habe ich ganz lang ausgeholt, den haben wir bis heute tatsächlich nicht so richtig. Und das liegt daran, dass ich ja keinen Arbeitsalltag habe. Also ich habe halt mal Abendveranstaltungen, mal habe ich tagsüber Veranstaltungen, mal bin ich im Homeoffice und habe nur Calls. Dann habe ich auch manche Tage, da mache ich gar nichts. So, dann machen wir nur Family Time, was auch total schön ist. Aber im Prinzip ist jeder Tag anders und alles richtet sich nach meinem Kalender.
Und das heißt, ihr habt noch nicht so eine Alltagsstruktur, genau, wer erwerbsarbeitet wann, das kommt ja erst sozusagen dann mit der weiteren Betreuung oder wer hat wann Freizeit. Habt ihr dafür irgendwelche Regelungen zum Beispiel gefunden oder plant ihr das auch einfach?
Ja, wir planen das von Tag zu Tag. Also jetzt gerade planen wir es von Tag zu Tag, da achten wir darauf, dass wir beide unseren Sport machen können, weil wir daraus eben extrem viel ziehen, dass wir beide uns mit unseren Leuten, also mit unseren Freunden auch jeweils alleine treffen können, weil es ist auch so ein spannendes Phänomen, dass Frauen häufig oder Mütter die Kinder häufig mit zu ihren Verabredungen nehmen. Egal, ob sie sich jetzt mit anderen Müttern treffen oder mit Freundinnen, die noch keine Kinder haben. Und bei Männern ist es irgendwie ganz automatisch, dass sie sich mit ihren Jungs treffen, wenn die und nehmen die Kinder halt nicht mit, ne? Und das versuchen wir tatsächlich so ein bisschen aufzubrechen. Und ich glaube, das tut auch seinen bislang kinderlosen Freunden ganz gut, also seinen Jungs, das einfach als Selbstverständlichkeit zu sehen, dass das Kind dabei ist. Genau, aber da achten wir einfach im Alltag drauf und wir stellen uns eigentlich jeden Tag die Frage, was brauchst du jetzt noch, damit dieser Tag ein guter Tag ist? Also inwiefern brauchst du jetzt noch deine Me-Time? Das hilft total und in Zukunft wird es so sein, dass ab Februar arbeitet man erstmal in Teilzeit, 20 Stunden die Woche und dann geht das Kind eben auch zur Tagesmutter und also dann starten wir mit der Eingewöhnung und dann werden wir auch wieder mehr Zeit für unsere Dinge zumindest tagsüber haben. Ne?
Ja, okay. Und dann steigert er seine Stunden oder ist das noch gar nicht oder bleibt er dann bei 20 Stunden?
Er wird perspektivisch seine Stunden wieder aufstocken. Aber auch das müssen wir erstmal noch mit seinem Chef dann besprechen oder er.
Ja, wie cool, dass ihr das noch so gestalten könnt und dass ihr jetzt so viel flexible Zeit einfach auch dadurch habt. Ne? Also das ist ja auch ein Gewinn wiederum der Selbstständigkeit von einerseits unstrukturierter Zeit und auch diesem Risiko, aber sozusagen auch der Flexibilität und der Möglichkeit. Genau.
Total. Und das ist auch ein ganz großes Privileg, was wir uns aber im Prinzip nur auch ja leisten können, weil wir haben eingangs tatsächlich darüber gesprochen, als das Mikrofon noch nicht an war, weil wir schon vorher beschlossen haben, okay, wir wollen unsere Fixkosten im Monat so gering wie möglich halten. Und deswegen ziehen wir jetzt noch nicht um, obwohl wir zu dritt sind, sondern wir bleiben in unserer relativ kleinen Wohnung, wo die Miete relativ gering ist im Vergleich zum Rest von Hamburg. Und haben dadurch einfach mehr freie Zeit, die wir nicht mit Arbeit verbringen müssen. Also wir verzichten auf Wohnraum um halt mehr Zeit füreinander und auch alleine zu haben.
Ja, aber das finde ich einen wichtigen Hinweis, weil das ja auch tatsächlich bei uns auch so war, dass wir das uns auch überlegt haben, um überhaupt 50-50 sozusagen zu ermöglichen, weil, ja, ist jetzt ja auch schon einige Jahre her, aber hat sozusagen, wir haben auf Geld auch real dann verzichtet, also ne, weniger Stunden insgesamt Erwerbsarbeit, Jobwechsel meines Mannes mit Gehaltseinbußen, was ja auch eine ungewöhnliche Wahl vielleicht ist. Also wir haben uns sozusagen gefragt, was brauchen wir auf jeden Fall sozusagen an Minimum, ne, damit wir irgendwie diesen ja minimalen Lebensstandard halten können. Und also worauf sind wir eben auch bereit zu verzichten, um dann zu gucken, ah ja, würde das dann gehen? Also ich glaube, das sind auch so Hinweise, weil vielen Leuten ist halt nicht klar, dass ja, dass das auch Einschnitte bedeuten kann und dass man eben ja das abwägen muss, sozusagen Gewinn und Preis für ein bestimmtes Familienmodell, damit nicht immer alle sagen, ja, ihr könnt das ja machen. Und ich denke, ja, aber wir können das auch, also dafür haben wir andere Dinge eben nicht und wir können das auch nur, ne, genau, unter bestimmten Voraussetzungen machen. Wir haben kein Eigentum, wir haben, ne, keine riesen Urlaube, betrifft sich zu fragen, wie, ne, wie muss der, wie aussehen, sag ich mal, was ist da der Anspruch? Genau, wo bin ich bereit, vielleicht Abstriche zu machen, um möglichst viel, genau, Familienzeit zu haben. Ja. Auf jeden Fall wichtiger Hinweis.
Und das ist auch ein Punkt, also selbst, also wenn ich in in Elternzeit gegangen wäre und mein Mann weiterhin Vollzeit gearbeitet hätte, es hätte mich nicht nur nicht happy gemacht, sondern wir hätten de facto einfach viel weniger Zeit zusammen gehabt. Und mein Mann hätte natürlich auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, so eine Bindung zu unserem Kind aufzubauen, wie er jetzt hat.
Spielt er absolut auch ein. Genau, das ist auch ein sehr großer Gewinn, auf jeden Fall. Jetzt würde mich noch interessieren, ihr hattet ja einfach eine bestimmte Erwartung an die Zeit oder irgendwie so eine grobe Vorstellung. Und dann gibt's ja die Realität, das hast du schon angedeutet, so, dass ihr auch mit einer gewissen Naivität Dinge machen konntet. Ja, auch darin kann ich mich auf jeden Fall wiederfinden, was die erste Elternzeit betrifft, dass manche Dinge auch einfach gehen, weil man noch keine Erfahrung dazu hat. Und weil man aber mit der größtmöglichen Vision sozusagen rangegangen ist. Was waren so Momente oder hast du Lust, ein paar Dinge auch zu erzählen, wo du gemerkt hast, oh, hier kommen wir aber auch irgendwie an Grenzen oder das läuft jetzt so ganz anders, als wir es vielleicht erwartet haben?
Ja, also ich glaube, wo wir tatsächlich sehr gesegnet sind, ist das Thema Schlaf. Unser Baby schläft nachts extrem gut und ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich tagsüber so viel weniger Energie und hätte im Zweifel auch gar nicht die Energie zu arbeiten tatsächlich. Wenn ich andere Freundinnen höre oder Freunde, die mir sagen, dass ihr Kind irgendwie in der Nacht jede halbe Stunde oder jede Stunde wach wird, denke ich mir, what? Also wenn wir dann mal eine doofe Nacht haben, dann grätscht es mich auch richtig raus, ne? Mhm. Und gleichzeitig, also das ist mir im Nachhinein erst so bewusst geworden, was das einfach für einen Anteil ausmacht. Gleichzeitig sind wir da sehr gesegnet. Aber was ich mir anders vorgestellt hätte, war zum Beispiel, dass mein Mann auch die Nächte früher übernehmen kann oder dass ich auch abends nicht so lange zu Hause festsitze. Also ich hatte wirklich im Sommer das Gefühl, der Sommer zieht an mir vorbei und ich bin aber jeden Abend ab spätestens 19 Uhr bei uns im Schlafzimmer und sehe noch die roten Sonnenstrahlen irgendwie durch die Vorhänge flitzen und kriege aber nichts von diesen schönen sommerlichen Abendstunden mit, weil ich halt immer drin hänge. Und das hat mich so genervt und so mürbe gemacht. Und jetzt sind wir, ich würde so sagen, ab dem 5., 6. Lebensmonat an dem Punkt angekommen, dass mein Mann die Abende auch übernehmen kann und dass ich halt abends unterwegs sein kann, mal essen gehen kann oder mal in eine Bar gehen kann oder ich war neulich auch im Musical und so, dass wir an dem Punkt sind. Aber ich habe naiverweise gedacht, dass wir das früher schaffen würden. So. Mhm. Und gleichzeitig 5., 6. Monat ist auch noch in Ordnung, weil bei ganz vielen ist auch das nicht der Fall, sondern die sind irgendwie bis zum 2. Lebensjahr hängen die Frauen jeden Abend zu Hause.
Ja, absolut. Ja, das ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung, genau, man muss halt dafür sorgen und sozusagen das so ein bisschen miteinander üben halt einfach, ne, um eben diesen gleichen Bezug herzustellen, auf jeden Fall. Man muss das wollen, ja, damit es klappt, ja.
Und was ich echt heftig fand, womit ich in dieser Form nicht gerechnet habe, wie krass die Hormone nach der Geburt auch noch Monate später sind, also ich war, glaube ich, 4 Monate später hatte ich phasenweise auch noch immer noch so Gefühle, dass ich gerade nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Und ich wusste ganz genau, das sind gerade irgendwelche Hormone. Oder jetzt, wo wir mit Beikost angefangen haben und das Kind sehr gut Beikost isst, stille ich eben immer weniger. Und auch da merke ich wieder einen Hormonwechsel.
Mhm.
Und auch das finde ich total krass, also wie sehr einen das rausgerätscht, wie sehr das auch nochmal an der eigenen Energie zehrt, wie viele Haare ich verliere. Also das finde ich schon heftig.
Mhm. Ja, körperliche Spuren hinterlässt das genau. Mutterwerden auf jeden Fall. Ja. Ja, Stichwort Mutterschaft. Also ich wette, dir ist an ganz vielen Stellen dieses Übermutterbild, das patriarchale Mutterbild der immer präsenten Mutter begegnet. Ja, wie bist du damit umgegangen oder an welchen Stellen? Also wie ging es dir auch damit? War das, weißt du, konntest du so deinen individuellen Blick auf deine Form von Mutterschaft gut halten oder bist du auch immer wieder, das ist ein weiterer Prozess, würde ich auch sagen, sozusagen das gesellschaftliche Bild und dein eigenes Bild. Ich schätze, dass die ja auch irgendwie immer mal wieder in inneren Konflikt sozusagen kommen. Wie geht's dir damit?
Also das ist ganz lustig. Also bevor ich schwanger wurde, aber als ich schon den Kinderwunsch hatte, habe ich sehr viel Familien- oder Mütter-Podcast gehört, um mich irgendwie zu orientieren und fand das total spannend. Und ab dem Moment, als ich schwanger wurde, habe ich das nicht mehr getan, weil ich da wusste, nee, ich muss jetzt mein eigenes Ding machen. Mhm. Und das Doofe ist ja, wenn man als Frau ein Kind erwartet, dass man einen das ab einem gewissen Punkt ansieht und den Männern eben nicht. So. Das heißt, als ich dann schwanger auf Veranstaltungen war oder eben Kundentermine wahrgenommen habe, haben Leute das ab einem gewissen Punkt gesehen und haben eben auch ganz ungefragt ihre Meinung kundgetan. Und da fand ich es einfach extrem schade, wenn dann gerade auch ältere Frauen irgendwie gesagt haben, ja, jetzt denken sie noch, dass sie nach der Geburt wieder arbeiten wollen, aber warten sie mal ab, das wird ganz anders kommen. Das finde ich einfach super schade, weil es kann ja sein, dass es anders kommt, aber lass mich doch erstmal machen. Lass mich doch meine Erfahrungen sammeln, anstatt dass du mir das so, obwohl du mich null kennst und ich auch nicht nach deiner Meinung gefragt habe, anstatt dass du es so übergriffig über mich stülpst. Das fand ich extrem schade und auch irritierend. Und teilweise hat mich das auch echt traurig gemacht in der Schwangerschaft, weil ich schon irgendwie dachte, stelle ich mir das jetzt doch irgendwie zu einfach vor oder wird es doch doller? Oder auch das, was du vorhin angedeutet hast, verliere ich mich dann selbst? Und wie kann ich das irgendwie verhindern? Und ab einem gewissen Punkt, und ich glaube, das hat dann auch echt viel dazu beigetragen, dass ich mich davon lösen konnte, hatten wir einfach so eine tolle Hebamme. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein total wichtiger Faktor, die uns total in den Punkten unterstützt hat, die uns wichtig waren. Also ich habe schon bei der Wahl der Hebamme darauf geachtet, dass sie schon mit Selbstständigen zusammengearbeitet hat, dass sie unser Modell, das mein Mann eben in Elternzeit geht, unterstützt, dass wir sehr früh auch mit der Flasche anfangen wollen, also mit abgepumpter Milch, die mein Mann dann eben füttern soll, dass sie uns darin supportet, anstatt dass sie uns als so enge Bezugsperson auch noch Hürden in den Weg stellt. Das hat total viel ausgemacht. Und danach tatsächlich bekomme ich hier und da mal komische Nachrichten, auch gerade online oder auch so face-to-face bekomme ich es eigentlich selten gesagt, ne? Aber in erster Linie online, aber davon kann ich mich mittlerweile total gut lösen. Und ich habe auch keine Schuldgefühle, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder wenn ich irgendwie sage, dass mich irgendwie das erste Babyjahr komplett zu Hause nicht glücklich gemacht hätte, weil sie einfach der Wahrheit entspricht. Und ich finde, es muss auch in Ordnung sein, diese Dinge sagen zu dürfen. Und deswegen fällt es mir aktuell zumindest total leicht, mich von den Dingen, also von anderen Meinungen zu lösen. Aber weil ich sie eben auch im Face-to-Face-Kontakt selten so gespiegelt bekomme. Und wenn ich mich mit anderen Müttern treffe oder anderen Familien, dann sind das in der Regel Leute, die ich mir selber aussuche und die das Konzept auch irgendwie total supporten und oder auch ähnlich machen wie wir. Wir waren jetzt neulich in Berlin auf einer Geschäftsreise von mir und kamen dann spät abends zurück und haben uns das Familienabteil, also dieses Kleinkindabteil, mit einer anderen Familie geteilt, wo der Mann, die Frau, also die Mutter eben auch auf Geschäftsreise begleitet hat und der dreijährige Sohn war dabei. Und das ist ja total cool. Und da dachte ich mir so, geil, das wird, also wir sind noch lange davon entfernt, dass es irgendwie normal wird, aber es funktioniert auch bei anderen. Und ich glaube, ja, wo es dann vielleicht nochmal komplizierter wird, wenn man dann halt in Kontakt mit Familien kommt, die es halt, die andere Konstrukte nicht bestehen lassen wollen oder halt irgendwie, die halt nicht akzeptieren, dass beides irgendwie möglich ist. Also man muss ja irgendwie seinen eigenen Weg finden.
Ja, ich denke, das hat ja ganz viel mit damit zu tun, wie sehr nehme ich diese kollektive Prägung des Mutterbildes wahr, ne? Und wie bin ich auch individuell geprägt und wie sehr, also wo stehe ich da an diesem Punkt der inneren Erlaubnis, meinen eigenen Weg eben gehen zu können, ne? Und da machst du das schon auf deine Art und Weise. Und ich glaube auch, dass einem an vielen Stellen das eben dann auch nicht begegnet oder man das nicht wahrnimmt, weil man die Vorteile des individuellen Lebens sieht und ja auch sieht, wie es funktioniert. Also wenn man es eben von Anfang an so macht, Mutter und Vaterschaft, sag ich mal, als oder Mutter als und Vater als Rolle im Grunde ein bisschen auflöst und sagt, naja, wir sind jetzt hier halt einfach zusammen Eltern, dann glaube ich, so ging es mir, glaube ich, auch viel, dass ich das dann dem nicht so ein Gewicht gegeben habe, weil ich ja, wie gesagt, gesehen habe, es funktioniert und wir profitieren und euer Gedanke sozusagen, ne, dass das irgendwie schlecht für irgendwen sein könnte, den erlebe ich nicht. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich viel schwieriger, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt versucht, ne, ein gleichberechtigteres Modell zu finden, es aber erstmal anders gemacht hat. Dann ist das eine größere Hürde, sozusagen, ne, mit diesen Rollenbildern noch umzugehen, weil man die dann ja neu in Frage stellt.
Genau, und ich glaube auch, wenn man es mit einer großen Selbstverständlichkeit einfach alles macht, dann trauen sich die Leute ja gar nicht, was dagegen zu sagen. Vielleicht denken die sich ihren Teil, aber wenn man das halt einfach so selbstverständlich macht, dann sagen die nichts.
Ja, das kann auch sein. Ja, ja. Es ist ja auch eher dann trotzdem die Frage, wie hadere ich trotzdem selber manchmal oder ne, wie stelle ich in Frage, ob das der richtige Weg ist. Und das hat ja, wie gesagt, auch, also das hat so viele Faktoren, warum man das in Frage stellt, ne? Weil man selber an irgendeine Grenze kommt oder weil da eine Grenze im Außen ist, genau.
Ich glaube halt, ich begründe das halt häufig auch irgendwie noch was mit was Biologischem. Also wenn ich zum Beispiel alleine auf Geschäftsreise unterwegs bin und irgendwo einen Tagestermin habe. Neulich war ich in Nürnberg und bin irgendwie 4 Stunden mit der Bahn hingefahren und 4 Stunden wieder zurückgefahren, um dann einen Termin wahrzunehmen. Und ich saß in der Bahn und habe mir die Fotos und Videos angeguckt, die mir mein Mann eben immer so rübergeflinkt hat. Und dachte mir, oh, wie süß, jetzt wäre ich schon gerne da. Aber das liegt halt auch daran, dass ich noch stille. Mhm. Und das heißt, mein Körper ist natürlich darauf programmiert, bei meinem Kind zu sein, um diese Milch loszuwerden. Ne? Und das ist auch ein total natürlicher Reflex. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich es in dem Moment nicht gleichzeitig cool finde, alleine in der Bahn zu sitzen und gar nichts zu machen.
Ja,
weil genau. Auch diese 4 Stunden Bahnfahrt sind ja auf einmal wie so ein Spa-Besuch, weil man halt einfach nur rumchillen kann oder in Ruhe arbeitet oder in Ruhe ein Buch liest oder halt, ja, halt nicht 20 Dinge parallel machen muss, gefühlt, ne? Und auch das genießt man im selben Moment, auch wenn man gleichzeitig eben die Babybilder anguckt oder die Videos und denkt, boah, da wäre ich jetzt auch gerade gerne. Ne?
Ja.
Ich glaube, diese Gleichzeitigkeit einfach als okay hinzunehmen.
Ja.
Das darf man, also es ist ja alles irgendwie eine Gleichzeitigkeit.
Absolut.
Und das darf
ganz man wichtiger
erlauben.
Punkt. Ich würde auch sagen, genau, absolut. Das ist es, dass das eine nicht das andere ausschließt oder bedeutet, ne? Dass ich kann gleichzeitig gerne, weiß nicht, Zeit mit wem, was auch immer verbringen und mein Kind vermissen und andersrum. Ich kann, ne, auch gerne bei meinem Kind sein und meinen Job vermissen. Also es ist sozusagen alles in Ordnung. Dass das da ist. Deswegen ist ja auch diese Aufgabe, glaube ich, diese Balance wirklich zu finden oder herauszufinden, in welchem, was ist für mich stimmig, wie viel Zeit möchte ich mit meiner Erwerbsarbeit, meinem Kind, meinen Kindern und diesen ganzen anderen Dingen, die mein Leben noch ausmachen, verbringen. Und das ist immer wieder ein Annähern. Ne? Ich glaube, es ist auch einfach unrealistisch, dass das alles immer nur, ne, dass man für alles das ideale Maß findet. Und genauso darf ich auch von meiner Arbeit genervt sein, sagen, jetzt ist es ein bisschen viel gewesen diese Woche oder jetzt waren es ein bisschen viel Kinder diese Woche. Also das ist genau das, was du sagst, würde ich auch sagen. Es ist ja auch ein sehr hoher Anspruch, als wäre es überhaupt möglich. Und es wird ja einfach nur den Frauen auferlegt, dass sie das mit den Kindern am wichtigsten finden sollen.
Und Männer haben es aber genauso. Also mein Mann war jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen irgendwie 5 Tage in Valencia in Spanien, weil ich ihm gesagt habe, komm, geh doch mal deinen Kumpel, der ausgewandert ist, besuchen. Und wir wuppen das hier alleine. Und er hat sich total gefreut und gleichzeitig hat er uns total vermisst.
Ja.
Und natürlich fand es trotzdem geil, alleine in Spanien rumzuhängen und da Männertime zu haben. Ja, und dennoch gab es große Vermissung. Also
ja.
Gibt es ja eine Gleichzeitigkeit.
Ja, absolut. Deswegen, das meine ich, es ist eben, also das, was aus der Gesellschaft kommt, ist ja dieses Aufrechterhalten dieses biologischen Narrativs sozusagen. Frau muss zum Kind, Mann darf in der Welt sein. Aber genau, wenn wir diese Erfahrung, Care-Arbeit von Anfang an zu teilen, daran zu sehen, Nee, dann geht es uns eben beiden genau gleich, ne? Dann lösen sich sozusagen diese Rollen einfach auf und dann, genau, können wir hier sozusagen zusammen Eltern sein. Du bist ja beruflich auch viel mit New Work beschäftigt und einfach auch Bedürfnissen der Berufseinsteiger-Generation. Genau, es sind ja leider nicht alle selbstständig und können sich dementsprechend sozusagen auch ihre Erwerbsstrukturen, ne, besser selber schaffen. Und da wird ja einfach so viel über Vereinbarkeit, ich will schon fast sagen, gelabert für mich. Irgendwie denke ich so, ja, wir reden darüber jetzt, ne, immer, also so schon lange. Und dennoch ist nach wie vor eine große Hürde und gibt es einfach zu wenig Strukturen in der Erwerbswelt, die wirklich Equal Care unterstützen. Was ist denn aus deiner Sicht nötig? Was muss die Erwerbswelt, was muss ein Arbeitgeber eigentlich dringend über Vereinbarkeit oder Equal Care lernen oder haben sie immer noch nicht richtig verstanden, auch wenn dazu eigentlich viel Wissen da ist?
Also ich halte es tatsächlich für essentiell, dass die Männer in ihrer Vaterrolle oder auch potenziellen Vaterrolle irgendwie stärken. Denn wir haben in den letzten Jahrzehnten so viel Zeit und auch irgendwie Geld investiert, um Frauen dazu zu empowern, beides zu können, beides zu wollen und beziehungsweise ihr Leben so zu gestalten, ob mit oder ohne Kinder, wie sie es eben haben wollen. Wir haben das aber nicht bei Männern gemacht. Und wir sehen jetzt gerade, was das Ergebnis ist, nämlich, dass die Lebenswelt von Frauen und Männern nicht mehr zusammenpasst und dass auch die Erwartung, wie wir Beziehungen führen wollen, wie wir Familie führen wollen, zusammen Elternschaft leben wollen, dass das nicht mehr zusammenpasst, weil wir es verpasst haben, Männern, jungen Männern beizubringen, was ein modernes Männerbild ist. So, wir sind irgendwie dabei stehen geblieben, dass Männer oder Vaterschaft nach wie vor bedeutet, der Ernährer zu sein für viele. So, aber das ist ja nicht das, was Frauen, wenn wir von einer heteronormativen Beziehung ausgehen, was Frauen brauchen oder was sie eben auch von einer Beziehung fordern. Und das führt dazu, dass die Zahl von Alleinerziehenden in den letzten Jahrzehnten krass zugenommen hat, so, weil es einfach immer mehr Trennungen gibt. Also ich habe das gestern tatsächlich noch recherchiert. 2/3 der Scheidungen werden von Frauen eingereicht. Jetzt weiß man nicht, wie viele davon noch Kinder haben. Das ist jetzt erstmal eine Zahl vom Statistischen Bundesamt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass eben viele davon auch Kinder haben, dann ja, werden 2/3 der Scheidungen in Deutschland von Frauen eingereicht, weil sie häufig frustriert davon sind, wie Männer in der Beziehung sind oder wie sie eben auch ihre Vaterrolle ausleben und ausgestalten. Und ich glaube, da können Arbeitgeber einen ganz großen Beitrag zu leisten, indem sie eben proaktiv fragen, wenn sie erfahren, okay, da wird ein Kind erwartet, dass sie auf den Mitarbeiter zugehen, okay, wie stellst du dir das vor? Willst du deine Stunden reduzieren? Wie und wann willst du in Elternzeit gehen? Also überhaupt dieses Gespräch über Elternzeit suchen, anstatt davon auszugehen, dass er eh nicht in Elternzeit gehen will. Ne? Mhm. Dass sie Väter im Unternehmen sichtbar machen, also Role Models im Unternehmen sichtbar machen. Ich glaube, das ist essentiell, dass Führungskräfte es vorleben, wenn das Kind krank ist, dass auch die männliche Führungskraft eben diesen Kinderkranktag in Anspruch nimmt und zu Hause bleibt oder ne, was auch immer macht, und das Thema sichtbar machen. Ich glaube, das ist das A und O für die Arbeitswelt. Weil ansonsten werden Frauen und Männer im Privaten einfach immer noch weiter auseinanderdriften. Und wir sehen das ja auch im Politischen. Da gibt es ja auch Studien zu, dass junge Frauen immer liberaler wählen und junge Männer immer konservativer, weil sie sich eben so unsicher in ihrem Männlichkeitsbild und damit eben auch potenziellen Vaterschaftsbild sind, dass es nicht mehr zusammenpasst. Und es ist total wichtig, dass wir daran arbeiten, als Gesellschaft. Ja.
Absolut. Und wenn du dich an die Paare wenden kannst, die noch die Chance haben, Elternzeit zu gestalten, und das kann ja auch das zweite oder dritte Mal sein, ne? Was würdest du jetzt so mit Rückblick denen sozusagen zurufen wollen mit eurer zwar noch jungen, aber ja realen Erfahrung dieses speziellen Modells?
Ja, also sprecht auf jeden Fall schon vor der Schwangerschaft im Idealfall drüber, wie ihr das machen wollt. Ich habe meinem Mann tatsächlich auch ein Buch geschenkt, auf die Väter kommt es an, das er während der Schwangerschaft gelesen hat. fand ich auch total gut von einer Soziologin.
Ja, Arnat heißt sie so.
Liebe Lotte Arnat, genau.
Ich habe witzigerweise gestern noch in der Hand gehabt.
Ja, ganz
gut. Kann ich auch sehr empfehlen, das Buch.
Ja. Ganz, ganz tolles Buch und gerade eben.
Hat mein Mann auch geschenkt bekommen. Mega. Aber nicht von mir, sondern von jemand anderem. Von einem Mann.
Ah, siehst du, ja. Genau. Also das kann ich sehr empfehlen, finde ich total gut. Und sich auch bewusst von den Dingen zu lösen, wie man es nicht machen will. Also ich habe vorhin schon gesagt, es ist schwierig, Vorbilder zu finden. Aber vielleicht ist es dadurch auch leichter, Anti-Vorbilder zu finden. Also für sich zu formulieren, so wie die es machen, will ich es nicht machen. Das sollte man den Leuten dann natürlich nicht sagen. So. Also darum geht's nicht. Aber für sich einfach festzulegen, wie können wir uns das denn vorstellen? So. Ja. Und sich gegenseitig immer die Frage im Alltag zu stellen, was brauchst du jetzt noch, damit das heute ein guter Tag ist?
Mhm.
Ich glaube, ja. Das macht so viel aus.
Ja, sehr schöne Frage. Auf jeden Fall. Und ich muss jetzt halt mit unserer Lebensrealität mit drei Kindern, muss ich sagen, wir machen es so ähnlich, aber es ist ein sehr viel kleinerer Handlungsspielraum, aber ich finde es eine sehr gute also es ist auf jeden Fall komplett diese Grundhaltung, finde ich auch, dass es darum geht, dass es für beide Elternteile so gut wie möglich ist. Also, ne, dass beide in der Verantwortung sind, immer wieder zu klären, was sie eben brauchen, um all diese vielen Aufgaben. Also das ist ja einfach wahnsinnig viel, dieser Care-Job und der Erwerbsjob und all das zu verbinden. Um das hinzukriegen, das braucht ja einfach auch Ressourcen und die können ja auch nur da sein, wenn man sozusagen seine eigenen Bedürfnisse wirklich da immer wieder im Blick hat und diese ehrlichen Antworten darauf zu finden, ne? Und sich das wirklich zu erlauben. Ich finde, dazu hast du hier total wunderbar ermutigt und dafür bin ich dir sehr dankbar.
Und was vielleicht auch noch wichtig ist, sich als Paar zu priorisieren. Weil ich glaube, nur wenn man als Paar irgendwie cool miteinander ist und liebevoll miteinander ist, dann geht es dem Kind auch gut und dann kann man auch besser Kompromisse finden.
Ja,
das absolut. Ist auch extrem wichtig, sich einfach auch trotzdem also so schnell wie möglich wieder Paarzeit einzuräumen. Mhm. Sei es eben auch nur abends, also möglichst früh auch irgendwie das Babyphone zu nutzen und sich im anderen Zimmer einzuschließen, ist, glaube ich, sehr wichtig.
Mhm, auf jeden Fall, ja. Und auch das wird, glaube ich, durch Equal Care eben eher ermöglicht, weil beide sozusagen, ne, beide Welten kennen. Anstatt dass man eben sozusagen so in diesen getrennten Welten landet. Ne? Ich glaube, das ist für viele Paare leider eben ja in diesem ersten Jahr wirklich eine Herausforderung. Wie bleiben wir sozusagen in einer Welt so miteinander? Ja. Oder entdecken diese neue Welt auch gemeinsam? Ja, Ronja, ich danke dir total für deine Zeit.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
Gedanken und ja, alles Gute für euch und euren Weg.
Dankeschön. Gleichfalls und danke da draußen an alle, die zugehört haben.
Ja, ich hoffe wie immer, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen kannst und ja, inspiriert bist von dem, was Ronja erzählt und geteilt hat. Mich hat im Nachgang nochmal dieses Thema Widersprüchlichkeit in Bezug auf Mutterschaft beschäftigt oder ja, ich habe darüber nachgedacht, wie wahr das einfach ist. Ich kenne das natürlich von mir selbst, ja, den Umgang mit ambivalenten Gefühlen, aber der ist vor allen Dingen ein Dauerthema in meiner Arbeit mit Müttern. Also ja, wir dürfen alle unsere Kinder lieben oder wir tun das alle und wir vermissen gleichzeitig Freiheiten. Wir dürfen unsere Interessen und Begeisterungen haben und ja, Zeit für Erwerbsarbeit haben wollen und trotzdem sind wir gute Mütter. Genau, also das ist einfach ein großes Thema, der Umgang mit Widersprüchlichkeit und das auch aushalten zu können. Ja, wenn dich das beschäftigt, melde dich auch gerne für ein Vorgespräch, für eine Beratung. Die Infos dazu findest du auf meiner Website. Ja, vielleicht kann ich dich da auch ein Stück weit unterstützen. Ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge mit anderen Eltern teilst, wenn du sie bewertest bei iTunes oder Spotify, einen kleinen Kommentar schreibst. Das hilft mir sehr, ja, meine Arbeit in die Welt zu tragen und mehr Elternpaare konkret beim Thema Equal Care zu unterstützen. Danke, dass du hier zuhörst und ja, viele liebe Grüße. Bis in 2 Wochen.